Einfach produktiv, der Podcast von Blatternet.
Hallo und herzlich willkommen, hier spricht Ivan Blatter. Ich begrüße Sie zur Folge Nummer 39 meines Podcasts Einfach produktiv. Heute habe ich wieder einen Gesprächspartner eingeladen, nämlich Markus Zelenak. Mit Markus Zelenak möchte ich mich um das Hamsterrad, wie man das Hamsterrad verlassen kann und generell zum Thema Erfolg mit Leidenschaft unterhalten. Wer Markus Zelenak genau ist, was er tut und was für Ansichten er hat, das erzählt er uns am besten selbst. Deshalb höre ich auch schon mit meiner kurzen Einleitung sofort auf. Lieber Markus, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bei mir, bei uns bist.
Hallo Ivan.
Markus, kannst du dich zuerst am besten kurz selber vorstellen?
Mache ich sehr gerne. Mein Name ist Markus Zelenak. Ich bin, wie man hört, nach den ersten paar Worten bereits aus Österreich, um genau zu sein aus Wien. Und ich betreibe aktuell zwei Blogprojekte, wo es die Hauptmessage ist für Menschen, die nicht so ganz zufrieden sind mit ihrem Berufsalltag, die sich so ein bisschen in einem Hamsterrad fühlen, dabei zu unterstützen, das Hamsterrad zu verlassen, ihre Leidenschaft, Berufung oder wie man das auch immer nennen möchte, zu finden und damit sich dann auch selbstständig zu machen. Ich würde sagen, damit dann ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und dabei unterstütze ich meine Leser, meine Hörer und alle, die mit mir da so in Interaktion sind.
Eine ganz schlichte und banale Frage. Warum tust du eigentlich das, was du tust?
Ich tue das deswegen, weil ich über 15 Jahre in, wie ich es nennen würde, einem Hamsterrad-Job war. Jeden Montag früh eigentlich das Rad vordrehen wollte, also vorspulen wollte und schon gehofft habe, dass Freitagnachmittag ist und mich zu lange in Berufen aufgehalten habe. Es waren nicht alle so, aber es waren einige Berufe so, wo ich mir gedacht habe, warum tue ich das? Warum investiere ich meine Lebenszeit und meine Energie in etwas, woran ich nicht glaube, was ich selber nicht kaufen würde, was ich jemanden anderen nicht empfehlen würde und, ganz, ganz wichtig, etwas, das für mich nicht bedeutsam ist. Mir ist ganz wichtig, dass ich etwas tue, das mich erfüllt, das für mich bedeutsam ist und Bedeutsamkeit hat, aber in gleicher Folge auch für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, für mein Publikum, für meine Leser, für meine Kunden, für meine Kooperationspartner ebenso eine Bedeutung hat. Und ich möchte jetzt ein bisschen vielleicht lautmalerisch gesagt, immer wieder zurückblicken können und stolz sein auf das, was ich tue oder auf das, was ich bereits getan habe. Das ist etwas, das mich dazu bringt, Menschen dabei zu unterstützen, ebenfalls diesen Weg gehen zu können.
Mhm. Sehr spannend, was mir hier auffällt, wenn du von deiner Vergangenheit sprichst, von diesen 15 Jahren, wo du eben in diesem Hamsterrad sprachst, dann hört man kein Feuer mehr in deiner Stimme. Du sprichst langsamer, suchst die Worte und sobald du über deinen jetzigen Job sprichst, dann geht's los. Dann spürt man wirklich auch die Leidenschaft, die dich antreibt und die dich wahrscheinlich auch motiviert. Ja?
Definitiv. Es ist, als ich mein Blogprojekt gegründet habe, dazu muss ich sagen, ich hatte damals Punkt 1 mal keine Ahnung vom Bloggen und Punkt 2 war dieses Projekt nicht gedacht, jetzt in kürzester Zeit in irgendeiner Weise Geld abzuwerfen oder damit ein Business aufzubauen. Ich habe einfach zu bloggen begonnen, weil ich amerikanische Blogs gesehen habe und mir die Art und Weise, wie die das da drüben tun, einfach extrem gut gefallen hat und erstaunt war, dass im deutschsprachigen Bereich diesbezüglich noch nicht allzu viel los ist. Und deswegen habe ich einfach begonnen, ohne großartig die Regeln zu kennen und ohne großartig drüber nachzudenken und war dann für mich persönlich wahnsinnig erstaunt über mich selbst, weil plötzlich Eigenschaften in mir hochgekommen sind, ein bestimmter Grad an Selbstmanagement oder an Perfektionismus, im besten Sinne des Wortes, in mir hochkam oder auch eine Motivation, die ich in meinen anderen Beschäftigungen, sage ich jetzt mal, in dieser Form an mir nicht feststellen konnte. Und ich war selbst überstaunt über mich, was da eigentlich alles geht, wenn du plötzlich ein Projekt vor dir hast, an das du wirklich glaubst und das dir etwas bedeutet.
Mhm. Du hast jetzt auch die Motivation angesprochen, die jetzt eben bei dir da ist. Nun ist es aber natürlich so, dass man als Unternehmer, ja, muss man manchmal halt auch Dinge tun, für die man sich schwer motivieren kann. Beispielsweise Buchhaltung ist bei mir so ein Fall. Es gibt viele andere Dinge, wo ich einfach denke, ah nee, das muss ich auch noch machen. Ich mache es dann, weil ich es halt tun muss und weil es zu meiner Leidenschaft irgendwie auch dazugehört. Aber wie machst du das? Wie motivierst du dich, wenn dir etwas mal schwerfällt oder wenn du mal aufstehst und einfach keinen Bock zum Arbeiten hast?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das konkrete Beispiel, das du angesprochen hast, ich sage jetzt mal Buchhaltung und Co. Das war einer der ersten Dinge, die ich getan habe, als ich beschlossen habe für mich, ich verlasse eine Festanstellung, war mal der erste Schritt für mich, mir zu überlegen, was muss im Zuge einer Selbstständigkeit, und mir ist ganz wichtig, dass das Bild des Selbstständigen nicht mehr so gesehen wird, wie es noch in den, 70er, 80er, 90er Jahren gesehen wird. Ich glaube, wir Selbstständige, die genau einen Laptop brauchen und sonst nichts und Strom und Internet, haben ein bisschen andere andere Ausgangsposition, wenn das betrifft. Aber mir war klar, dass es einfach Dinge gibt in der Selbstständigkeit, die, sage ich ganz offen, mag ich nicht machen. Beziehungsweise, wenn ich sie mache, dann wird das Ergebnis mittelmäßig sein bis schlecht. Ja? Und der erste Schritt war für mich mal zu schauen, was kann ich auslagern? Was kann ich jemanden anderen übergeben, der das entweder besser macht als ich, also dessen Leidenschaft das ist, das zu tun, was ich nicht tun möchte, und der oder die gleichzeitig das dann natürlich viel effizienter löst und das Resultat am Ende ein viel besseres ist, als wenn ich es gemacht hätte. Und natürlich muss ich da jetzt von Anfang an jemanden bezahlen, der das tut. Und wir hören ja immer wieder, dass Selbstständige am Anfang die Kohle zusammenhalten müssen und ja nicht irgendwelche Ausgaben tätigen. Das mache ich dann lieber selber. Ja. Nur für mich gibt es eine ganz einfache Rechnung. Ich würde dreimal so lang brauchen, mindestens dreimal so lang. Und das Ergebnis wäre nur im besten Falle halb so gut. In der Zeit, wo jemand anderer das viel schneller macht, kann ich etwas anderes machen, das meine Kernkompetenz ist, das ich wirklich gut kann und das meiner Leidenschaft entspricht. Das heißt, die Dinge, die man auslagern kann an Menschen, die es besser können, einfacher können, schneller, effizienter können, wäre das mal ein wichtiger Schritt. Und die anderen Dinge, wo du sagst, da braucht es Motivation, da tendiere ich dazu, mein Best-of-Testimonials herzunehmen. Das heißt, ich habe eine kleine Sammlung an Mails und Kommentaren, die meine Leser und meine Hörer mir geschrieben haben, wo ich beim Lesen regelmäßig Gänsehaut kriege. Ich bin noch ein auditiver Typ, sage ich dazu. Ich lese sie mir dann vor, um es zu hören. Das funktioniert bei mir dann einfach emotional besser. Und wenn ich dann fast, also für mich auf der Tonspur höre, wie das, was ich tue, da draußen ankommt und was das bewirkt, dann ist das für mich ein ganz einfaches Werkzeug, mich für die eine oder andere Tätigkeit zu motivieren, die jetzt nicht so lustig ist. Also ich hol mir einfach die Stimmen und das Feedback meines Publikums und weiß dann wieder ein Stück mehr, warum ich das tue, was ich tue.
Ja. Sehr, sehr spannend, eine gute Idee. Nun ist es ja so, dass du eben alleine arbeitest. Du hast zwar einen Partner, den Jakob Schweighofer. Schweighofer, ja genau. Ja. Trotzdem sitzt du in deinem Büro alleine und es fehlt einfach die Bürogemeinschaft, die man vielleicht früher noch aus dem Hamsterrad kennt, die Kaffeepausen, all diese Dinge. Also das ganze Solo-Unternehmertum kann ja auch manchmal etwas einsam sein. Was tust du dagegen? Definitiv.
Das kann es definitiv. Es ist spannend. In der Zeit, wo du in einem Büro sitzt und mit vielen Menschen umgeben, hast du im Kopf, wie extrem großartig und wunderbar und paradiesisch es sein muss, wenn man jetzt zu Hause sitzen könnte und alleine zu Hause arbeiten. Und sobald du das dann erreicht hast und alleine zu Hause arbeitest, denkst du wieder, wie schön war es doch, eine Kaffeepause zu machen und mit anderen zu plaudern. Also das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass Menschen, dass die Dinge, die man gerade nicht hat, ganz besonders verlockend erscheinen und die Dinge, die selbstverständlich sind, dann nicht mehr so sexy sind. Als Solo-Entrepreneur, oder wie wir uns auch immer da nennen wollen, geht es schlicht und ergreifend darum, für mich um ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Also für mich reicht schon, wenn ich mein MacBook nehme und mich mal raussetze. Einfach nach draußen, da gehen dann Menschen vorbei, mit denen muss ich nicht unbedingt interagieren, aber ich bin nicht in meinen vier Wänden. Erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich Coworking Spaces aufzusuchen, beziehungsweise Orte, wo eben gearbeitet wird, unter Anführungszeichen gearbeitet wird. Also zum Beispiel die eine oder andere Bibliothek oder sowas ist ein guter Ort, um fast angesteckt zu werden von der Art und Weise, wie dort gearbeitet oder interagiert wird. Also man kommt in einem anderen Modus, schlicht und ergreifend. Und ich habe für mich einfach auch Orte definiert, an denen ich bestimmte Dinge tue. Es gibt bei mir, ich wohne im Süden von Wien und in der Nähe gibt es Österreichs größten Schlosspark. Und es ist eine wunderschöne, riesengroße Anlage, die zwei Vorteile hat. Erstens einmal, an bestimmten Stellen gibt es keinen Handyempfang und Internet gibt es sowieso auch nicht. Und dort ziehe ich mich dann auch manchmal zurück, um fokussiert zu arbeiten. Da sind zwar keine anderen Menschen, aber es ist Tapetenwechsel und das ist ganz wichtig. Und was natürlich bei einem Business wie dem meinen dann auch möglich ist, ist das örtliche unabhängige Arbeiten. Das heißt, ich war vor kurzem im Februar einen Monat in den USA, einen Roadtrip gemacht. Und das Schöne dort ist, ich bin zwar unter Anführungszeichen, wenn wir das so haben, auf Urlaub, aber gleichzeitig lerne ich dort Punkt 1 auch Menschen kennen und kann jederzeit und immer meinem Business nachgehen, wenn ich möchte. Das mag jetzt für Menschen, die in Work-Life-Balance-Kategorien denken, also ich arbeite und wenn ich meine Arbeit für meinen Tag gemacht habe, dann habe ich Freizeit. Mag das vielleicht ein bisschen komisch wirken. Für mich hat sich mittlerweile eindeutig eines ergeben, dass es keine Trennung mehr gibt, weil ich es nicht gut finde zu sagen, es gibt Work und es gibt Life und ich brauche eine Balance, weil wenn ich eine Balance brauche zwischen zwei Dingen, dann impliziert das für mich die Vorannahme, dass eines davon was Gutes ist und das andere was Schlechtes ist, sonst brauche ich keine Balance. Und wenn ich mir von selbst schon sage, dass Work das Schlechte ist, dann ist das für mich an sich kein gutes Denkkonzept. Ich bin für mich ein Mensch und mich gibt es in einem Modus und wenn ich die Dinge gern mache, dann empfinde ich es nicht als Arbeit. Das heißt nicht, dass ich ein Workaholic bin, das heißt nur, dass ich keinen Unterschied sehe zwischen den Dingen, die ich gerne tue, wo am Ende des Tages dann vielleicht in irgendeiner Weise ein Resultat rausschaut, also Geld oder sonst irgendetwas, und die Dinge, die ich gerne tue, weil ich sie einfach gerne tue. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu umgeben. Also ich habe in Wien einige Lokale, wo ich mich dann einfach reinsetze und arbeite und somit unter Menschen bin. Und natürlich eine weitere Möglichkeit ist das, was wir jetzt gerade tun. Das ist zwar nicht Kommunikation in echt, wie der Wiener sagen würde, aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit, miteinander Kontakt zu haben, vor allem Menschen, die jetzt geografisch einen Schritt weg sind. Und die Kontakte unter Bloggern sind ja meistens so geartet, dass die nicht unbedingt um die Ecke wohnen.
Das ist so, ja. Du hast diese Abwechslung angesprochen, die du dir auch bewusst schaffst. Nun hast du ja seit, ich glaube, etwa 2 Wochen, vor 2 Wochen hast du deinen Schreibtisch aus dem Büro geschmissen, kann man schon fast
Richtig,
sagen.
ja.
Und du arbeitest jetzt eigentlich mehr oder weniger exklusiv an einem Stehpult.
Richtig.
Magst du dazu etwas erzählen? Weshalb hast du das gemacht und wie sind deine Erfahrungen?
Ich hab vor, glaube ich, 1,5 Jahren gab es einen Artikel von einem, glaube ich, australischen Blogger, der hat einen kurzen Blogartikel geschrieben, relativ quick und dirty, womit er aufgehört hat. Also die Dinge, die er nicht mehr an seinem Schreibtisch tut. Ja? Und das stand unter anderem Sitzen. Ja, und ich habe diesen Artikel gelesen und habe mich natürlich damals lustigerweise zurückerinnert an meine erste Anstellung in einer Werbeagentur, wo schon damals, Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, Meetings im Stehen abgehalten wurden. Und ich habe das damals eine lustige Idee gefunden, diesen Blogartikel zu lesen, was er da jetzt nicht mehr am Schreibtisch tut. Und ich wusste, dass Steve Jobs zum Beispiel, die wichtigen Meetings wurden immer im Gehen abgehalten. Und ich weiß, dass es mittlerweile Schreibtische gibt, wo drunter ein Laufband ist und so lauter Dinge. Und dann habe ich halt begonnen, ein bisschen zu recherchieren zu diesem Thema und das ist dann, keine Ahnung warum, ein bisschen im Sande verlaufen. Es kamen immer wieder so Hinweise und dann muss ich auch ganz offen sagen, nach 7.500 Kilometern im Auto durch die Vereinigten Staaten hat mein Rücken dann irgendwann gesagt, Kollege, vielleicht sollte doch jetzt wieder ein bisschen Bewegung her. Und dann kam dieser Gedanke wieder auf, weil ich mir überlegt habe, was tust du eigentlich an deinem Schreibtisch? Ja, was tust du da jetzt dann ganz wirklich? Ich habe eine Schreibroutine, da schreibe ich eigentlich ganz selten meine Blogartikel am Schreibtisch. Einsprechen, Podcasts, Hörbücher und was auch immer, wissen wir beide, dass das im Stehen einfach viel besser klingt, als wenn man im Sitzen moderiert oder spricht. Und alle anderen Dinge, die ich so tue den ganzen Tag, brauche ich eigentlich auch keinen Schreibtisch. Und habe halt zu recherchieren begonnen, was es da für Möglichkeiten der Alternativen gibt. Und bin auf eine sehr günstige gestoßen, nämlich ein Laptop-Stativ, das kostet genau 30 Euro. Und ich habe mir gedacht, na, da kann ja nichts schief gehen, wenn ich mir das mal bestelle und das mal ausprobiere. Das habe ich einen Tag ausprobiert, das Ding kam, ich habe das zusammengebastelt und bin einen Tag lang oder einen halben Tag lang mal gestanden und war infiziert. Und bin dann abends schlafen gegangen und tatsächlich, wie ich in meinem Blogartikel beschrieben habe, um 1:30 Uhr nachts im Kopf noch immer herumdenkend, wie schön mein Arbeitszimmer wäre, wie viel Platz da wäre, wenn der fette Schreibtisch endlich draußen ist, bin ich um 1:30 Uhr dann aufgestanden mit Schraubendreher und Imbusschlüssel bewaffnet und habe den Schreibtisch abgebaut und habe mittlerweile nur mehr ein Stehpult. Wobei ich natürlich eines sagen muss, es ist das eine Extrem nicht gut und das andere Extrem auch nicht gut. Also ausschließlich stehen tue ich nicht. Ich habe mir da einen Workflow mittlerweile zusammengebastelt, der mich fit hält, sage ich jetzt mal. Und nach nur 1 bis 1,5 Wochen, wo dieser andere Workflow jetzt bei mir installiert ist, merke ich schon, wie anders der Energielevel ist, beziehungsweise wie wenig erledigt ich bin nach einem Arbeitstag, unter Anführungszeichen Arbeitstag.
Ja, sehr schön. Ein wichtiges Stichwort, Energielevel. Eigentlich ist es ja Unsinn, von Zeitmanagement zu sprechen. Zeit kann man ja gar nicht managen. Ich kann höchstens mich selbst managen oder eben meine Energie so einteilen und versuchen, so hochzuhalten, dass ich abends vielleicht müde bin, aber nicht völlig erschöpft und kaputt.
Genau.
Was tust du, um deine Energie hochzuhalten?
Also, da kann ich jetzt auf diesen Workflow oder auf diese Routinen eingehen, die ich mir da jetzt gebastelt habe. Ich benutze ein Tool, das nennt sich, wie heißt es, Timeout. Das ist für den Mac. Ich weiß nicht, ob es das für Windows auch gibt. Timeout ist eine kleine App, die im Hintergrund läuft und mich abhängig von dem Zeitraum, den ich einstelle, daran erinnert, eine kurze Pause zu machen. Also ich habe es bei mir so, dass jede Stunde mein Laptop quasi sich für 5 Minuten lang in Pause begibt und mir sagt, es ist jetzt Zeit für eine Pause. Weil wenn ich da so im Flow bin, dann kann schon mal sein, dass du da nicht dran denkst, ganz besonders im Sitzen. Wer im Sitzen im Flow ist, der arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und dieses Tool erinnert mich erst einmal alle 60 Minuten daran, eine Pause zu machen. Und dann habe ich 5 Minuten Pause und kann 5 Minuten auf meinen Laptop nicht zugreifen. Keine Angst, nicht während ich Podcasts, Interviews aufnehme, so wie dir jetzt. Man kann das ja individuell einstellen, sondern prinzipiell ein Reminder, mach doch mal 5 Minuten Pause. Und in diesen 5 Minuten wird dann entweder ich setze mich hin, wenn ich eine Stunde gestanden bin, das ist ja auch schon eine Abwechslung, oder ich tue halt andere Dinge, mache ein bisschen Bewegung, trinke etwas. Das sind ja alles Dinge, auf die man im Arbeitsfluss schon mal vergisst. Und alleine diese 5 Minuten innehalten, alle 60 Minuten, bringt schon mal eine merkliche Veränderung. Und in weiterer Folge beschäftige ich mich jetzt Schritt für Schritt mit Yoga, was man ja auch ganz gut zu Hause machen kann. Und nutze diese kurzen Unterbrechungen dann auch für die eine oder andere Übung in diese Richtung. Ganz, ganz wichtig ist für mich auch, und das hält den Energielevel hoch, ist viel Flüssigkeit zu uns zu nehmen. Darauf vergessen wir im Arbeitsworkflow auch. Und ja, da gibt es jeweils einen kleinen Reminder, ebenfalls bei Timeout, der nur ganz kurz sich meldet und sagt, 50 Sekunden, 15 Sekunden Pause machen, einen Schluck trinken, vielleicht die Augen kurz schließen und dann geht's weiter. Und alleine diese kleinen Rädchen, die ich da drehe, das ist einfach ein Gratis-Tool, das installiert ist und wo man einmal sagt, bitte unterbrich mich einmal die Stunde oder alle 10 Minuten ganz kurz, hat man ein Energielevel und die Resultate am Abend, also nicht Erschöpfung und Co., merklich verbessert.
Sehr schön. Wenn du gerade das Trinken ansprichst, da fällt mir ein, man kann beim Mac zumindest, kann man sich alle Viertelstunde mit Bordmitteln an das Trinken erinnern. Ich habe das mal probiert, alle 15 Minuten hat es bei mir geblubbert und dann wusste ich, jetzt brauche ich einen Schluck Wasser.
Ja,
ich
werde das tun. Das tut bei mir Timeout auch, also da gibt es nur eine kurze 15 Sekunden Unterbrechung, wo halt bei der Beschreibung des Programms das zu dem Nutzen ist, einerseits kurz die Augen zu schließen und die Augen auszuruhen, das reicht ja auch schon, wenn man das ein paar Sekunden macht, und dann einen Schluck zu nehmen oder kurz aufzustehen oder was auch immer, einfach eine kurze Veränderung. Und es ist erstaunlich, was nur dieses regelmäßige Innehalten schon für Effekte hat.
Mhm. Ich werde sowohl das Timeout wie auch die Anleitung zu diesem Blubbergeräusch mit Bordmitteln werde ich auch in den Shownotes verlinken.
Ja, sehr cool.
Jetzt waren wir schon bei deinem Workflow, Stehpult, Pausen haben wir gehört. Wie organisierst du deine Aufgaben? Also hast du überhaupt eine Aufgabenliste? Und falls ja, wie organisierst du dich?
Da hat es jetzt in der letzten Zeit eine Verschiebung gegeben, je mehr natürlich wir zu zweit arbeiten und es eine eindeutige Aufteilung gibt, beziehungsweise als an konkreten Projekten gemeinsam gearbeitet wird, umso mehr braucht es da irgendwie eine Lösung, wo jetzt zwei Menschen drauf zugreifen können. Das ist ja heutzutage, gibt es ja unzählige Tools, und ich muss sagen, wir haben uns lange Zeit gesucht mit diversen Geschäftspartnern, um eine Lösung zu finden, wie man sich gegenseitig organisiert und To-Dos verwaltet. Also in der Zeit, wo ich alleine war, also Einzelkämpfer, habe ich die To-Do-Verwaltung Things auf Mac benutzt, die über alle Geräte, also iPhone und iPad und auch den Mac gesynkt wurde, und da habe ich alles ganz gut im Griff gehabt. Das funktioniert für mich so lange, wie ich alleine bin. Was ich noch tue, ist für mich ganz wichtig, ich sage jetzt mal ein Multipotential oder Scanner oder ein Mensch, der sehr viel Abwechslung in seinem Arbeitsalltag braucht, sonst tendiere ich entweder zu Langeweile oder zu Aufschiebungsorgien. Es gibt bei mir einen Stundenplan. Also morgens gibt es das sogenannte MIT, das Most Important To Do. Das wird mal als erstes gemacht. Mhm. Und dann gibt es wirklich eine erweiterte Pomodoro-Technik, also sprich Stundenplan. Von 9 bis 10 tue ich das, von 10 bis 11 tue ich das, von 11 bis 12 tue ich das, und das steht da drinnen. Und dadurch kann man sich auch, für mich persönlich funktioniert das ganz gut, weil genau die Dinge, die du vorher angesprochen hast, die vielleicht ein bisschen Motivation brauchen, kann ich sagen, das machst du jetzt nur eine Stunde lang. Und danach darfst du dann wieder was machen, was du gerne tust, und das steht in meinem Stundenplan. Und dadurch bin ich sehr stringent mit meinem Zeitmanagement und tu einfach eine Stunde lang fokussiert eine Sache, um immer wieder erstaunt zu sein, dass ich vermutlich meistens gar keine Stunde brauche, um das zu erledigen, nur weil es keine Störquellen gegeben hat. Um jetzt nochmal zurückzukommen zur Tatsache, dass ich mittlerweile nicht mehr allein meine Projekte und To-Dos verwalte, sondern mit dem Jakob gemeinsam, benutzen wir seit kurzem das Online-Tool Asana. Mhm. Asana ist auf den ersten Blick ein sehr, sehr mächtiges, komplexes Tool, das aber nach einer kurzen Einarbeitungszeit ideal ist, um sich für unsere Anforderungen zu organisieren mit Kalender, mit dem gegenseitigen Hinzufügen und Zuweisen von To-Dos, mit Backreporting, wer was wann wie erledigt hat und all diese Dinge. Und da sind wir jetzt gerade dabei, den Workflow zu optimieren, weil wir dieses Tool, wie gesagt, gerade erst angefangen haben und weil es da noch einiges zu entdecken gibt, wissen aber bereits jetzt, dass sich das Ding richtig anfühlt und genau das tut, was wir brauchen.
Und vor allem auch kostenlos ist bei einem so kleinen Team, wie ihr beide jetzt seid.
Richtig, genau. Ja. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, dass das Ding auch noch kostenlos ist und auch über alle Geräte, also iPhone und iPad, dann auch immer gesynkt und am aktuellen Stand ist. Und ja, wir fühlen uns wohl mit diesem Ding. Es gibt natürlich, wie du natürlich weißt, unzählige Tools in diese Richtung. Und ich glaube, es braucht da ein bisschen eine eigene Testphase, ob man sich in dem Tool jeweils wohlfühlt. Wir sind mit Asana momentan sehr, sehr glücklich.
Sehr schön. Und deine Stundenpläne, die erstellst du dir jeden Tag aufs Neue oder planst du weit voraus?
Die erstelle ich jeden Tag aufs Neue. Da gibt es in Evernote einfach eine Vorlage, eine Stundenplanvorlage. Diese Vorlage dupliziere ich und da gibt es auf der Vorlage sind ein paar Fixpunkte, minimal, also das Most Important To Do oder den Tag Revue passieren lassen am Abend. Das steht einfach nur drinnen, damit ich jeden Tag, wenn ich drauf schaue, daran mich erinnere. Und dieser Tagesplan wird morgens gemacht. Also aufstehen. Most important to do meistens gleich erledigen und dann die Tagesplanung.
Ich bin in einem guten Monat etwa, bin ich in Wien und im Vorgespräch haben wir schon über diesen Tag gesprochen und als ich das Datum nannte, hast du wie aus der Pistole geschossen gesagt, dann habe ich Content Creation
Genau.
eingetragen in meinem Kalender. Also hast du
Ja.
auch für jeden Wochentag sozusagen ein bestimmtes, eine Art Aufgabe vorgesehen oder wie ist das?
Nicht für jeden Wochentag. Also ich habe diesbezüglich ich sage jetzt mal, Produktionsroutine. Also unter Produktionsroutine verstehe ich das Schreiben von Blogartikeln, das Produzieren von Podcasts und all diesen Dingen oder auch das Entwickeln von digitalen Produkten, E-Kurses und was ich da so immer tue. Früher habe ich meine Blogartikel immer relativ kurzfristig geschrieben. Unter kurzfristig verstehe ich manchmal eine Stunde vor der Veröffentlichungszeit. Und da ich sehr stringent mit der Veröffentlichung bin, alle meine Artikel erscheinen jeden Montag und jeden Freitag um 9 Uhr bis maximal 9:30 Uhr, war ich manchmal ein bisschen knapp, sage ich mal liebevoll, und war mein ganzes Leben ein sehr überzeugter Deadline-Junkie. Mit dem Glaubenssatz, ich kann nur dann wirklich gute Resultate liefern, wenn es am letzten Drücker passiert. Das ist schlicht und ergreifend ein Glaubenssatz, den ich mir irgendwann mal in die Birne gepflanzt habe und mit dem ich jahrelang ganz gut, aber nicht hundertprozentig gut gefahren bin. Ähnlich habe ich Podcasts produziert. Und seit kurzem habe ich jetzt umgestellt, jetzt wird geparkt. Das heißt, jetzt gibt es Tage, wo ich mich auf bestimmte Dinge wie Artikel schreiben oder Podcast-Interviews führen oder diese Dinge fokussiere. Und an diesem Tag gibt es dann die eine Sache und fertig. Was dazu führt, dass ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein paar Blogartikel vorgeschrieben, ich weiß, ich kann mich jetzt in den nächsten Tagen, ja vielleicht sogar den nächsten Wochen, mich um Promotion und um andere strategische Dinge kümmern und kann, und das ist eine sehr wichtige Sache, zwischen dem Häuptling- und Indianermodus, so nenne ich das, herumswitchen. Weil manche Dinge brauchen den Häuptlingmodus, also ich sage jetzt mal den Strategen, den Planer. Und dann braucht es den Indianermodus, so wie ich das nenne. Das ist dann das Ausführen, das Operative. Und ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass das pausenlose Umschalten zwischen Häuptling- und Indianermodus sehr, sehr uneffizient ist. Und deswegen gibt es Palking, da sage ich, okay, heute bin ich Indianer und morgen bin ich Häuptling. Oder das wird halt dann manchmal halbtags aufgeteilt oder was auch immer. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ganz besonders so Dinge wie das Produzieren von Content, wenn ich das so nennen möchte, sehr effizient wird, wenn man sich für eine Zeit lang fokussiert und gleich ein paar auf einmal macht.
Ja, sehr schön. Was mir gefällt, dass du immer sagst, du hast das für dich herausgefunden und das funktioniert bei dir in deinem Fall, so wie du arbeitest. Zeitmanagement ist und bleibt halt eine hochindividuelle Angelegenheit. Nicht alles, was für mich funktioniert, funktioniert für dich und umgekehrt natürlich auch.
Definitiv, kann ich definitiv unterschreiben. Ich habe sehr, sehr viele Dinge probiert, lustige Bücher gelesen, die Anzahl an To-Do-Apps, die auf meinem Mac in den letzten Jahren installiert wurden und wieder deinstalliert wurden, möchte ich gar nicht nachzählen. Also das ist eine hundertprozentig individuelle Sache, das muss ich richtig anfühlen und am Ende des Tages möchte ich das Gefühl haben, oder wissen, was ich getan habe, weil es durchaus in meinem Leben Zeiten gab, wo ich ganz viel gearbeitet habe und am Ende des Tages kein Resultat gesehen habe.
Sehr schön. Trotzdem, wenn du einen ultimativen Zeitmanagement-Tipp geben müsstest, was wäre das für ein Tipp?
Es gibt das, also jetzt kein Zeit, also jetzt kein Zeitmanagement-Zitat, aber es gibt so ein schönes Zitat von Karl Lagerfeld, wo er sagt: Ich diskutiere nicht, ich habe nämlich vorher nachgedacht. Und das ist für Zeitmanagement oder Selbstmanagement ein, wie ich finde, erheblicher Faktor, weil ich in sehr, sehr vielen meiner Hamsterradjobs leere Kilometer gelaufen bin und entweder Dinge erledigt habe, ohne dass mein, unter Anführungszeichen, Vorgesetzter nachgedacht hat oder ohne dass ich nachgedacht habe. Und mittlerweile, und das ist eine Sache, die bei mir durchaus auf Sensibilität stößt, dass Laufen von leeren Kilometern oder das Wiederholen von Arbeiten, nur weil man vorher nicht nachgedacht hat, ist mir zutiefst zuwider. Mhm. Das heißt, ich tendiere dazu, mich zuerst hinzusetzen und nachzudenken und mir einen Workflow zu überlegen, weil ich sage es ganz offen, manchmal tendiere ich zu Faulheit und da ist es mir lieber, ich überlege mir vorher, welche effizienten Tools, ich sage jetzt mal Shortcuts und alles mögliche, was es an Erleichterung gibt, ich mir aneignen kann, bevor ich loslaufe und während ich loslaufe, merke, dass ich eigentlich in die falsche Richtung laufe. Also der Einfachheit halber ist mein Zeitmanagement-Tipp, sich die Zeit nehmen und nachzudenken, bevor man Hals über Kopf startet.
Super. In meinem Anti-Zeitmanagement taucht genau dieser Gedanke im Prinzip Schnelligkeit auf. Dort sage ich nämlich, Gründlichkeit im Nachdenken und Schnelligkeit in der Umsetzung, das ist entscheidend. Und das geht genau in diese Richtung, wie auch das Zitat vom Karl Lagerfeld. Ein sehr schönes Zitat. Ja, lieber Markus, bevor wir zum Schluss dieses Gesprächs kommen, wohin kann ich meine Hörerinnen und Hörer schicken, die gerne mehr von dir lesen würden, die gerne mehr über dich erfahren würden? Wo findet man dich im Internet?
Man findet mich auf www.markuszerenak.com. Mein Nachname ist ein bisschen kompliziert, schreibt sich mit Cäsar, aber ich gehe davon aus, dass du das ohnehin in die Shownote packst. Das ist das eine Blogprojekt. Dazu muss ich sagen, ich bin kein Einzelkämpfer. Mein Geschäftspartner Jakob Schweihofer ist da komplett mit dabei. Wir machen diese Dinge gemeinsam. Das erste Blog kümmert sich, wie gesagt, um Hamsterrad verlassen, Leidenschaft finden, Berufung finden und damit dann Schritt für Schritt auch erfolgreich sein. Und es gibt ein zweites Blogprojekt, nennt sich bloggen.co. Und wie der Name schon sagt, überraschenderweise kümmert sich dieses Blogprojekt um Bloggen. Das heißt, Strategien für erfolgreiche Blogs, wie man einen Blog aufbaut, was man damit tut, wie man damit Leser gewinnt, wie man das Ganze dann vermarktet, entweder sich selbst oder seine Produkte und. All diese Strategien werden im Zuge dieses Blogprojekts diskutiert und hoffentlich auch für den einen oder anderen Leser gelöst. Und es gibt dann auch den Podcast Erfolg mit Leidenschaft, der mittlerweile zweimal die Woche erscheint und sich ein bisschen detaillierter um die Strategien kümmert, wie man mit dem, was man gerne tut, erfolgreich wird und auch immer mehr Interviews führt mit Menschen, die entweder ihre Leidenschaft gefunden haben und damit jetzt durchaus glücklich und erfolgreich operieren. Oder auch Menschen, die es sich auf die Fahnen geheftet haben, so wie ich, andere Menschen dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen.
Sehr gut. Ich verlinke sehr gerne in den Shownotes auf deine diversen Blogs und Seiten. Ja, lieber Markus, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Und möchtest du auch meine Hörer mit deinem Standardsatz verabschieden, den du auch in deinem Podcast brauchst?
Möchte ich sehr gerne. Ich möchte mich einerseits bei dir, Ivan, bedanken für die Einladung. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bei deinen und heute auch unseren Hörern möchte ich mich bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben und uns die Zeit geschenkt haben. Und ich verabschiede mich mit meinem Standardsatz. Und zwar lautet der, lass es dir gut gehen.
Ja, soweit dieses Gespräch mit Markus Zerenak, das mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. All die Links und Tipps, die wir da ja im Gespräch erwähnt haben, finden Sie natürlich in den Notizen zu dieser Folge. Und diese wiederum finden Sie wie immer unter www.blatternet.de/039, denn das hier war die 39. Folge meines Podcasts. Dort können Sie diese Folge auch weiterempfehlen. Ich freue mich über jedes Gefällt mir, jeden Tweet und jedes Plus 1. Auf der Seite mit den Notizen finden Sie auch den direkten Link zu iTunes. Auch hier würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und mir ein paar Sterne schenken würden oder sogar eine kurze Rezension verfassen. Das hilft mir enorm weiter, denn iTunes zeigt Podcasts, die mehr Bewertungen haben, neuen Hörern eher an als Podcasts, die einfach da so umherliegen und die nie eine Bewertung erhalten. So können Sie mich, meine Arbeit und meinen Podcast unterstützen. Ja, ich danke Ihnen jetzt schon herzlich, wünsche Ihnen weiterhin eine produktive Woche und genauso wie Markus muss auch ich meinen obligaten Spruch loswerden, nämlich nutzen Sie Ihre Zeit, denn sie kommt nie wieder. Ihr Ivan Blatter.